Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Was ist hier los? Was ist hier los? Wollt ihr mich veralbern?
Hallo, Herr Röhrig. Sind keine Russen im Keller.
Was soll der Zirkus hier? Wieso fresst ihr meine Kohlen, hä?
Und damit hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 131 vom 12. Februar 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und neben mir schnurps die Mareile wieder an einem Stück Kohle. Hallo Mareile.
Hallo.
So, jetzt leg mal die Kohle weg, Mareile. Wir müssen uns jetzt ein bisschen über Böden unterhalten und da auch noch den Bogen spannen. Und
Boden spannen ist auch gut.
Ja, wir sind gespannt.
Den spannen wir heute auch.
Boden und spannen den Bogen. Und ach, es ist fantastisch, was das für Wortspielpotenzial hat, ne? Mareile, du und ich, wir verabschieden uns hier ab und zu mal aus unserem Superheldinnenalltag und besprechen aktuelle Forschung rund ums Thema Boden. Und da bist du ja möglicherweise auch demnächst eine Person, die man hier mal besprechen kann. Du hast jetzt deine Diss also abgegeben. Es ist jetzt alles von dir abgefallen, oder?
Ist irgendwie witzig, wenn man das hier so im Podcast mit jetzt zeitlich dokumentiert, wie das so läuft. Aber ja, ich habe Freitag an der Uni Oldenburg meine Diss abgegeben. Und ich muss sie natürlich noch verteidigen. Also noch bin ich nicht ganz fertig und noch ist nicht alles abgefallen. Aber es ist ein positives Ende in Sicht, würde ich sagen.
Na dann an der Stelle mal herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ein Meilenstein, auf den du lange hingearbeitet hast.
Ja, auf jeden Fall. Dankeschön.
Ich glaube, es freuen sich viele mit dir, natürlich in deinem Umfeld, aber die Hörerinnen und Hörer fiebern ja auch mit. Mareile, wir beide erleben jetzt ein neues Abenteuer zusammen. Tatsächlich, was mich immer sehr freut. Ich habe ein Thema vorbereitet und wie der Einspieler schon suggeriert, ist das Thema betitelt mit Wieso fresst ihr meine Kohlen nicht? Ja, das ist die kleine Ergänzung. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen wissenschaftlichen Grundlage dieser heutigen Folge. Das hat mich aufhorchen lassen. Ich bin ja nun mal in Halle zugange mit meinen Studien und da habe ich unter anderem auch mit Bruno Glaser studiert und kenne natürlich seine Arbeitsgruppe. Und neulich ist mir mal durch irgendeinen Zufall aufgefallen, dass der Arthur Groß eben, es ist ein Mitglied der Arbeitsgruppe Bodenbiogeochemie dort, ein neues Paper veröffentlicht hat, wo es wirklich auch um Pflanzenkohle geht. Dazu gleich mehr, Mareile. Ich will vielleicht einleitend, um so ein paar Grundlagen zu reden, ne? Wir reden jetzt manchmal über Biokohle, manchmal reden wir über Pflanzenkohle, ne? Das ist ein Thema, was, glaube ich, auch die Landwirte unter unseren Hörerinnen und Hörern sehr interessiert. Was stellst du dir denn unter diesen Begriffen vor? Also du sagst, glaube ich, immer Biokohle zum Beispiel. Was ist das für dich? Was verstehst du darunter?
Genau, also ich sag das immer, ist jetzt ein großes Wort. Wir haben letzte Woche uns mal drüber unterhalten, welches Thema kommt. Da habe ich es direkt genau anders betitelt. Und aufgrund dieser Abgabezeit habe ich mich jetzt wirklich gar nicht vorbereitet, liebe Leute da draußen. Ich bin komplett planlos von diesem Thema. Von daher kann ich jetzt wild rumraten. Also ich hatte schon mal von Biokohle gehört, wo es, die meine ich, dadurch sich auszeichnet, dass eben Pflanzenreste durch ein Verbrennungs-Inkohlungsverfahren ja neu modifiziert werden, quasi als so quasi Kohlestückchen und die in den Boden gebracht werden mit dem Ziel der Bodenverbesserung, dass da Kohlenstoff reinkommt.
Jo, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Man kann jetzt immer mit neuen Begriffen unterlegen und das noch weiter ausbauen, aber das ist im Wesentlichen das, ne? Ich ergänze die Definition noch ein bisschen und da kann man auch eine begriffliche Trennschärfe schaffen, tatsächlich zwischen dem Begriff Biokohle und Pflanzenkohle. Biokohle ist aus dem Englischen übersetzt von Biochar, ne, das ist so die mehr oder weniger 1:1 Eindeutschung dieses englischen Begriffs. Im deutschen Sprachgebrauch hat man halt diesen Begriff Pflanzenkohle, TM, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Trademark ist, ne, aber das ist so, der hat Eingang gefunden eben, und zwar genau dann, wenn man diese Pyrolyse-Produkte quasi zur Bodenverbesserung einsetzt, ne. Also sozusagen jede Pflanzenkohle ist Biokohle, aber nicht jede Biokohle ist auch Pflanzenkohle, so könnte man es sagen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass unter den Begriff Biokohle auch die klassische Holzkohle fällt, die man halt nicht zur Bodenverbesserung einsetzt, sondern zum Würstchenrösten. So, ne? Also das sind aber Feinheiten, ne? Uns muss klar werden, um was es sich da eigentlich chemisch und physikalisch handelt. Das ist jetzt so meine Aufgabe. Du hast gesagt natürlich, ich habe die Folge vorbereitet. Und wie muss man sich das jetzt auf einer molekularen Ebene eigentlich vorstellen? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage dafür. Ich habe die Grundlagen in einer anderen Folge schon mal gelegt. Schwarzes Gold von Amazonas her, wo ich über die Terra Preta-Böden im Amazonas gesprochen habe und eigentlich auch so ein bisschen über die Eigenschaften dieser Pflanzenkohle. Das ist ein polyaromatisches System. Was muss man sich jetzt unter einem polyaromatischen System vorstellen? Schulchemie hat man irgendwann mal aromatische Verbindungen behandelt. Das hat initial nichts damit zu tun, dass die besonders gut schmecken. Bitte nicht in den Mund nehmen. Sondern unter aromatischen Verbindungen stellt man sich Verbindungen vor, die eben aus so 6 Ringen bestehen, unter anderem. Ne? Es gibt auch 5 Ringstrukturen in der organischen Chemie. Aber in unserem Fall stellen wir uns mal so vor, 6 Kohlenstoffatome formen so ein schönes Sechseck, so einen gleichmäßigen 6-Ring. Ne? Das ist ein aromatisches Molekül in dem Fall. Und polyaromatisch bedeutet jetzt einfach, dass ganz viele dieser Moleküle irgendwie räumlich zusammengeschaltet sind. Ne? So, das ist eigentlich das, was man dazu wissen muss. Und bei Pflanzenkohle, bei Biokohle, bei Holzkohle, whatever, ist es so, dass diese polyaromatischen Moleküle wirklich extrem groß sind. Ne? Also das ist nicht in der Größenordnung 10, 20 Sechsringe, die da zusammengeschaltet sind, sondern möglicherweise einige 100, einige 1000, einige 10.000. Ne? Das ist so diese Größe. Das sind sehr große Moleküle, die räumlich auch spannend angeordnet sind. Ne? In den Lehrbuchdarstellungen sieht man das ja immer so schön als eine Fläche. Ne? Das ist natürlich nicht die Realität. Das ist eine Projektion auf die zweidimensionale Ebene, sondern dieses Molekül ist ineinander gefaltet, verdreht, verwinkelt. Das besteht auch nicht nur aus diesen 6 Ringen, sondern da hängen auch noch ganz normale Kohlenstoffketten dran. Da hängen sogenannte funktionelle Gruppen dran, ja, wie zum Beispiel Hydroxylgruppen, OH, oder Carboxylgruppen, COOH. Ne? Also das ist ein sehr komplexer Aufbau, dreidimensional auch, ne? Aber das ist das, wovon wir eigentlich reden, ne? Das ist die Molekülstruktur. Kann man sich hoffentlich einigermaßen vorstellen.
Also ich habe ein Bild im Kopf, genau.
Ja, okay, gut. Das ist das Wichtige. Und diese Molekülstruktur führt natürlich, jetzt bin ich wieder ganz der Chemielehrer, Struktureigenschaftsbeziehungen zu bestimmten Eigenschaften. Und auch über diese Eigenschaften kann man mal allgemein ein bisschen sprechen. Das spare ich mir aber an der Stelle im Detail auf, weil ich habe euch in die Shownotes einen tollen Vortrag von Bruno Glaser gelegt, der das mal so ein bisschen andiskutiert. Ist irgendwann mal gehalten worden auf einem Fachforum des Fachverbands für Pflanzenkohle, wenn ich das richtig sehe, und fasst einfach mal alle zum damaligen Zeitpunkt existierenden Meta-Analysen zur physikalisch-chemischen Wirkung von Pflanzenkohle in Böden zusammen. Er argumentiert, das finde ich besonders gut jetzt im Kontext der aktuellen politischen Geschehnisse. Er definiert da auch den Begriff Fake News noch einmal neu und er erklärt auch, wie man im wissenschaftlichen Kontext gegen Fake News vorgehen kann, nämlich mit Evidenz, ne, und mit Fakten. Und das ist einfach ein Vortrag, der ist mittlerweile, glaube ich, über 20.000 Mal schon geklickt. Ist ein sehr guter Vortrag, den ich einfach mal empfehlen würde, wenn ihr euch auch so mit diesem Begriff Fake News mal auseinandersetzen wollt. Mareile hat sich gerade schon aufgeschrieben.
Ja. Da werde ich nach der Folge auch direkt mal reinschauen.
Dazu rate ich auf jeden Fall. Und er erklärt dort auch eben, oder zumindest sind Erklärungsansätze vorhanden, wie eben diese dreidimensionale Struktur wirklich auf verschiedene physikalische und chemische Parameter des Bodens wirken kann. Ne? Nur in Auszügen mal. wenn ein Molekül eine so heterogene Oberfläche hat, dreidimensional verwinkelt ist, da sind auch Spalten drin, ne, da sind Lücken drin, dann führt das einfach zu einer großen spezifischen Oberfläche. Spezifisch heißt auf das Einzelmolekülgewicht gerechnet, in dem Fall auf das einzelne Pflanzenkohlepartikelchen gerechnet, hat dieses Molekül dann oder dieses Partikelchen eine extrem große Oberfläche, ne? Und an dieser Oberfläche kann natürlich eine Menge passieren, ne? Da können Stoffe gebunden werden, schwach oder stark. Zum Beispiel Wasser, ne? Wassermoleküle. Und das ist zum Beispiel ein Zusammenhang, den man findet, gerade bei Böden, die einen schlechten Wasserhaushalt haben, kann Pflanzenkohleapplikation statistisch signifikant zu einer Verbesserung der Wasserspeicherfähigkeit beitragen, ne? Über direkte und indirekte Wirkungen, das will ich jetzt nicht weiter diskutieren. Aber das ist mal sowas, ne? Phosphorverfügbarkeit, generell Nährstoffverfügbarkeit, ne? Das sind alles Sachen, die irgendwann mal betrachtet wurden. Und das Ganze hat aber auch einen globalen Kontext, Mareile. Einen globalen Kontext, ja.
Wahnsinn. An alles gedacht.
Ja, wenn wir an den Klimawandel denken, beispielsweise, ne? Wir werden nicht müde, auf diese Situation hinzuweisen. Und die Natur hat auch kein Parteibuch, deswegen ist das kompletter Quatsch, was jetzt auch im Kontext der anstehenden Bundestagswahlen teilweise von einschlägigen Parteien und Gruppen über den Klimawandel verbreitet wird. Der Klimawandel bedroht uns alle. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir denn im landwirtschaftlichen Kontext eigentlich gegen den Klimawandel tun? Hast du da ein Bauchgefühl? Kann man da was machen oder eher nicht? Oder wie, warum? Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, das wird natürlich viel diskutiert. Und ich meine, es gab ja auch schon Soilcast-Folgen zur Kohlenstoffsequestrierung, also der Kohlenstofffestlegung in auch gerade landwirtschaftlichen Böden. Ich komme ja eher aus dem Moorbereich, deswegen sage ich natürlich, wir müssen vor allem die Moorböden da schützen und vor allem wieder nass machen, damit da schon mal der Kohlenstoff nicht weiter rausgeht. Aber auch die Mineralböden spielen da ihre Rolle, auch wenn es natürlich nicht sein kann, dass die landwirtschaftlichen Böden jetzt unsere ganzen Emissionen der fossilen Energieträger ausgleichen. Das ist ein völlig anderer, also eine andere Größenordnung, über die wir da reden. Aber ja, es gibt sicherlich Möglichkeiten, vielleicht aber auch eher, um zu sagen, wir verbessern auch einfach die Produktivität an den Standorten, weil das ja immer der Nebeneffekt ist, den man hat, wenn man sich auch um die Bodenqualität und um das Kohlenstoff, ja, um den Kohlenstoffgehalt in seinen Böden kümmert.
Ja, richtig, ne? Und auch da, was Feuchtgebiete angeht, beispielsweise Stichwort Paludikultur, ne?
Genau.
Sind ja auch noch längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, ne? Grundlage für viele weitere Soilcast-Folgen sind da auf jeden Fall da. Ich will nur mal eine Zahl in den Ring werfen. Nach derzeitigen Abschätzungen sind eben in der Landoberfläche, also in unseren Böden, 3500 bis 4800 Petagramm Kohlenstoff gespeichert. Ihr könnt jetzt diese Zahl beliebig umrechnen hin und her und ihr könnt sie auch vergleichen zum Beispiel mit dem Kohlenstoffgehalt der Weltmeere. Der ist deutlich höher, um Größenordnungen höher. Ne? Die Sache ist die, dass wir den Kohlenstoffgehalt der Weltmeere auch kurzfristig, das heißt im Zeitraum von Dekaden, nicht werden beeinflussen können. Das hat einfach auch was mit den physikalischen Eigenschaften von Wasser zu tun. Ne? Also die Erderwärmung schreitet vor, das Meer oder die Meere global erwärmen sich etwas langsamer, ne, weil es eben eine hohe spezifische Wärmekapazität hat. Das heißt, da haben wir nicht so direkten Einfluss. Maßnahmen zur globalen Temperatursenkung oder zur Verlangsamung der Erwärmung schlagen sich hier erst zeitversetzt nieder. Das lässt sich auch nicht mehr aufhalten in dem Maße. Aber auf die Böden, gerade auf die landwirtschaftlich bewirtschafteten Böden, da haben wir direkten Einfluss. Und haben wir möglicherweise auch relativ kurzfristig einen Einfluss drauf. Ne? Deswegen ist die Frage, wie können wir Kohlenstoff zuverlässig, langfristig in unseren Böden speichern? Wirklich eine essentielle Frage. Ne? Und trotzdem noch die Ernährungssicherheit sicherstellen, das ist in unseren Breiten alles noch, ich muss es leider so drastisch sagen, ein Luxusproblem. Aber es gibt Regionen in der Welt, wo diese Ernährungssicherung wirklich die Existenz von Menschen bedroht und auch dazu führt, dass Menschen sich auf den Weg machen, eben sich eine andere Heimat suchen zu müssen. Ja, also das ist ganz existenziell. Und jetzt haben wir den globalen Zusammenhang einmal aufgezeigt und jetzt gehen wir nach Deutschland, weil wir müssen jetzt mal untersuchen, wir fangen natürlich vor der eigenen Haustür an, Mareile, ne, mit Kohlenstoffspeicherung. Da kann man nicht immer nur auf die anderen zeigen, auf den globalen Süden oder wo auch immer hin, sondern wir fangen jetzt vor der eigenen Haustür an und das Paper macht das. Der Titel ist Long-Term Biochar and Soil Organic Carbon Stability Evidence from Field Experiments in Germany, veröffentlicht am 18. September 2024. Also das ist noch brühwarm, das ist noch nicht erkaltet, ja. Im Journal of Science of im Journal Science of the Total Environment. Und der Erstautor ist Arthur Groß. Liebe Grüße an der Stelle. Tobias Bromm, Steven Pulivka, Daniel Fischer und Bruno Glaser haben auch noch mitgeschrieben. Und ich habe hier auch notiert, der Nerd-Faktor dessen, was jetzt kommt, ist sehr hoch.
Das wurde, glaube ich, schon klar bei deinem kleinen Chemie-Exkurs.
Ja, sorry Leute, aber uns hören ja auch viele Landwirte zu. Deswegen habe ich mir jetzt wirklich Mühe gegeben, diese Begriffe nochmal sauber zu erklären, dass wir wissen, wovon wir reden. Und jetzt kommen wir aber zum Feldexperiment und erstmal zur Frage, warum habe ich dieses Paper überhaupt ausgewählt? Es ist wirklich die erste Studie, die sich mit der Auswirkung von Pflanzenkohleapplikation in einem langfristigen zeitlichen Kontext beschäftigt. Also wirklich die Langzeitauswirkungen.
In Deutschland aber, oder?
In Deutschland.
Das sind noch Langzeitstudien,
ja. Genau.
Ja. Außerhalb Deutschlands, ja.
Ja, richtig. Ne? Und das ist wirklich was Besonderes. Was verstehen wir jetzt hier unter Langzeitauswirkungen? Das ist so 12 bis 14 Jahre. Ne? Das ist der Zeithorizont. Kann man jetzt sagen, ist nicht wirklich Langzeit, muss man auch noch fortsetzen, dieses Experiment, das ist nicht vorbei. Und die Flächen sind nach wie vor in Bewirtschaftung entsprechend, aber es ist eben ein erster Aufschlag. Und als solcher möchte ich das auch verstanden wissen. Ne? Und wir reden hier auch nicht über ein Review oder über eine Meta-Analyse, wo verschiedene Einzelstudien zusammengefasst sind, sondern wir reden wirklich über ein einzelnes Experiment mit einem bestimmten Design. Da gehe ich an der Stelle vielleicht mal kurz drauf ein. Wir haben zwei Standorte ausgewählt, wie ich finde, liegen die sehr angenehm, sind aber alle im Westen trieben. Ne? Die sind nicht auf unserer Seite hier. Obwohl Gato in Niedersachsen, Mareile, klingt schon fast ein bisschen brandenburgisch, ne? Diese Endung OW habt ihr nicht so oft.
Ja,
ne?
Ja. Aber auch ganz knapp, ne, hast du mir erklärt. Ja. Das liegt. Ganz knapp noch in Niedersachsen.
Ganz, ganz knapp ist Gato noch in Niedersachsen, aber sei euch gegönnt in Niedersachsen entsprechend. Jetzt frage ich dich mal so, Gato, Niedersachsen, also Ost-Niedersachsen, zählt aber eindeutig zu Norddeutschland, ne? Was würdest du da für Böden erwarten in Gato?
Ja, da habe ich jetzt natürlich Glück, dass ich schon mal in den Graphical Abstract reingesneakt habe.
Ja.
Und offenbar ist es da sehr sandig.
Ja, genau.
Ja.
Ich hätte liebend gerne, dass das in Brandenburg liegt. Dann hätte ich jetzt die alte Volksweise Märkische Heide, Märkischer Sand zitiert. Ne, aber das lässt sich natürlich auch auf die...
Es geht ja in ja. die Region über.
Ja, ja.
So, offenbar. Ist,
genau.
Genau.
Ne? Naturwissenschaft kennt keine Grenzen.
Absolut nicht.
Keine politischen zumindest, ne? Und von daher, geht so in die Richtung, also auf jeden Fall Sandboden, ne? Wie man das erwarten würde. Und der zweite Standort ist in der Nähe von Bayreuth. Jetzt würde ich gern mal durch Bayreuth laufen und die Leute dort fragen, hey, habt ihr eigentlich ein tolles Volkslied, was sich mit euren Böden oder mit eurer Hauptbodenart beschäftigt? Ich glaube, da gibt es andere Lieder und die Leute würden nicht drauf kommen, dass es dort Lebenboden ist, ne? So eher, ja. Also das.
Ich glaube, auch die wenigsten Leute wissen wirklich, auf was für einem Boden sie herumlaufen.
Ah, schade, ne?
These, aber ja. Ja.
Das ist.
Deswegen gibt's uns ja.
Genau, ne? Das da werden wir jetzt zu beitragen. Das heißt, wenn ihr jetzt in Bayreuth sitzt und das hört, wisst ihr auf jeden Fall, das ist tendenziell eher lehmig, ne? Genau, und das sind erstmal die wesentlichen Eigenschaften dieser Standorte. Das Versuchsdesign ist typisch für solche Versuche, die sich natürlich auch vor Ort mit relativ heterogenen Bodenverhältnissen auseinandersetzen müssen. Also auch wenn wir jetzt gesagt haben, hier ist Sand und da ist Lehm, ist es natürlich kleinräumig so, dass die Böden sich schon hinsichtlich ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften voneinander unterscheiden. Das wissen Landwirte, wenn die über ihren Acker fahren. Die Ackerfrüchte wachsen nicht überall gleich hoch, ne? Und da sieht man eben diese kleinen Heterogenitäten. Deswegen legt man einfach auf einer definierten Fläche verschiedene Plots an, also kleinere Parzellen, ne, in denen dann eben die Düngemittel in einer vorgegebenen Weise appliziert werden können. Ne. Und diese Parzellen liegen jetzt, wenn man das mal abstufen möchte, kein Düngemittel. Du brauchst natürlich immer eine Vergleichsgruppe. Ne. Wenig Düngemittel, mittel und hoch, ne, die liegen nicht immer in einer Reihenfolge nebeneinander, sondern die Anordnung dieser Applikationsflächen ist zufällig dann ausgewählt, ne, über die ganze Fläche verteilt. Das ist immer so ein standardexperimentelles Design, was eben auch wichtig ist, um so statistische Ausreißer einfach möglichst zu vermeiden und viele Dinge dem Zufall zu übergeben, wo sie auch entsprechend hingehören. Ne? Ja, und jetzt gibt es natürlich noch verschiedene andere Parameter. Klimatisch, Mareile, wir können uns vielleicht darauf verständigen, dass das Klima oder die klimatischen Unterschiede zwischen Gato und Bayreuth jetzt nicht so heavy sind, ja.
Das genau. Ein bisschen mehr durchschnittlich Regen.
Ja, ja.
Ein kleines bisschen durchschnittlich wärmer, aber eigentlich nicht. Nicht wirklich unterschiedlich, genau.
Genau, also bei Gato wüsste ich ehrlich gesagt, na gut, ist näher. Es sind marginale Unterschiede, ne? Die sollen hier auch nicht die Rolle spielen. Aber beides mal Cambisols. Cambisol, wenn man das ins Deutsche überträgt, ist das so.
Ne? Braunerden sind das doch, ne?
Genau.
So ne? Ganz solide.
Jo, schöne Braunerden. Wunderbar anzusehen, ja. Genau, so das sind so die Rahmenbedingungen, ne? Und wie ich schon sagte, auf beiden Versuchsfeldern wurden insgesamt 50 Plots angelegt. Das ist wirklich eine ganze Menge und die haben wirklich eine unterschiedliche Applikation letztlich auch von Pflanzenkohle erfahren. Jetzt muss man dazu sagen, liebe Leute, wenn ihr das da draußen hört und denkt jetzt, jetzt bin ich ganz schlau geworden, Pflanzenkohle kann ich mir ja selbst herstellen, mach da ein bisschen Pyrolyse. Und nehme das Zeug, nachdem es kalt ist, und kloppt das in mein Beet. Tut es bitte nicht. Das ist nicht gut. Man soll, es ist ein Merksatz, nehmt mal jetzt eure Merkbücher heraus, man soll Pflanzenkohle nicht applizieren, ohne das vorher in irgendeiner Art und Weise, zum Beispiel mit Kompost zu vermengen und dadurch zu aktivieren. Weil was die Kohle, dieses Makromolekül dann macht, wenn ihr das unaktiviert sozusagen in eure Beete schmeißt, das snackt sich alles an Nährstoffen, an Wasser, was es kriegen kann. Das wird an diese Oberfläche spezifisch oder unspezifisch gebunden. Und dann habt ihr initial erstmal einen extremen Nährstoffmangel. Das bitte nicht tun. Ja, also nicht, dass es dann nachher heißt, hier der Söllgas hat gesagt, die haben hier 40 Tonnen pro Hektar haben die da ausgebracht und so. Tut es nicht. Das ist hiermit gesagt, ne? Sondern auch diese Applikation hier im Experiment erfolgte natürlich dahingehend, dass man das vorher eben mit Kompost oder mit anderen organischen Zugaben sozusagen aktiviert hat. Ne? Das wissen die Leute. Das ist in der Forschung und auch in der landwirtschaftlichen Praxis so angekommen. Und so wurde das ausgebracht. Was haben wir da jetzt für Applikationsmengen überhaupt? Mal abgesehen von einem Vergleich, der ausgebracht wurde. Vergleich heißt eben, es wurde konventionell gedüngt, wie das standorttypisch dort eben gemacht wird. Allerdings ohne Pflanzenkohlezugabe. Ne? Das ist der Vergleich. Und wir haben immer eine Abstufung in wenig Pflanzenkohlezugabe und viel Pflanzenkohlezugabe. Allerdings die Mengen unterscheiden sich auch zwischen Bayreuth und Gato. Für die Landwirte wenig in Bayreuth heißt 9 Tonnen pro Hektar und in Gato heißt das 3 Tonnen pro Hektar und eine hohe Applikation in Bayreuth hieß 31,5 Tonnen pro Hektar und in Gato 40 Tonnen pro Hektar. Das war also sozusagen das Maximum. Also in Gato Minimum niedriger als in Bayreuth, und im Maximum deutlich höher. Ne? Und das sind eigentlich die Rahmenbedingungen dieses Experiments. So war das experimentelle Setting. Und was macht man dann, Mareile? Man geht nach bestimmten Zeiten hin, nimmt sich schöne Bodenproben in definierten Tiefen.
Genau.
Und analysiert die. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist letztlich bei rausgekommen, ne? Und wie werden vor allem die Ergebnisse interpretiert? Jetzt mal auf diese Boxplots auf Seite 5 habe ich das, also ist ziemlich in der Mitte des Papers geschaut.
Abbildung 2,
genau.
Der gerade auch dabei ist.
Ja, Abbildung 2, ja. Was fällt dir denn auf? So frage ich mal so einfach reingeschwätzt.
Also, vielleicht einmal für alle, wir haben quasi zwei Boxplots-Abbildungen für Bayreuth und zwei für Gatow, schon mal mit den gleichen Achsenbeschriftungen, das hilft immer, dann ist schon mal da die Vergleichbarkeit gegeben. Und wir sehen einmal den Vorrat an organischem Kohlenstoff und den Black Carbon Vorrat. Also, das müssen wir, glaube ich, gleich nochmal erklären, was Black Carbon eigentlich ist.
Mhm.
Aber beim, üblichen Kohlenstoffvorrat sieht man schon mal etwas oder deutlich höhere Werte in Bayreuth verglichen mit Gatow, aber auch ein bisschen höhere Varianzen, würde ich sagen. Die Boxen sind ein bisschen größer. Da ist ein bisschen mehr Variabilität drin.
Ja, ja. Und über den Zeitverlauf, wenn wir jetzt mal beim organischen Bodenkohlenstoff bleiben, fällt dir da was auf? Vor allem im Vergleich bei Reut und Gatow.
Genau, wir fangen ja an initial und dann gibt es quasi Werte am Anfang jährlich und dann mit etwas längerem, mit einer etwas längeren Zeitspanne dazwischen. Genau, da fällt auf, dass in Bayreuth erstmal initial, wir haben drei Varianten, keine Pflanzenkohle, wenig und viel. Und zunächst sind am Anfang die quasi gleich, das wahrscheinlich, was du vorhin schon sagtest, die Bodenvarianz einfach am Standort gegeben, aber im Grunde ist das gleich. Und wir sehen für Bayreuth gesteigerte Kohlenstoffvorräte bereits schon nach einem Jahr. Natürlich mehr bei der hohen Applikation, also je mehr gerade da reingegangen ist, desto mehr ist auch erstmal der Kohlenstoffvorrat erhöht. Und interessanterweise bleibt es ziemlich hoch über die Zeit. Also auch für die Variante mit wenig Dünger, spannenderweise auch für die Variante ohne Biokohle.
Ja.
Also irgendwas muss da passiert sein trotzdem in diesem Jahr.
Mhm.
Und in Gatow fangen wir an mit niedrigeren Vorräten grundsätzlich schon. Die sind bei knapp unter 25 Tonnen pro Hektar. In Bayreuth haben wir so ein bisschen mehr als 50. Also schon generell doppelt so hohe Vorräte. Genau. Und dann haben wir in Gatow eine kleine Steigerung in der Applikation mit wenig Biokohle und natürlich auch eine sehr große Steigerung bei viel Biokohle. Und die nimmt aber ab sehr schnell wieder. Also wir haben nach zwei Jahren einen sehr hohen Peak und dann wird es aber auch schnell wieder weniger, sodass wir quasi, wie lange ist es dann her? 10 Jahre später ungefähr, fast wieder beim Ausgangswert angekommen sind.
Ja.
Also eigentlich ganz interessant, was da los war, während es in Bayreuth, wie gesagt, hoch geblieben ist.
Ja,
also
ja.
Um die zwischen 75 und 100 Tonnen pro Hektar.
Ja.
Also,
mhm.
Ja,
genau.
Das ist schon mal interessant.
Ja, das
was
ist,
war da los?
Genau, ne, das ist es so grob, ne? Du weißt, ich bin jemand, der die Dinge gerne runterbricht, ne? Und wenn ich das mal runterbrechen wollte auf die weise Wortwahl eines ehemaligen Chemieprofessors von mir, der immer wieder wiederholt hat, viel hilft viel, ne? Das ist so ein Prinzip, ne? Also wenn du da wirklich mit
dem... Das kenne ich auch noch aus dem Chemieunterricht.
Ja.
Viel hilft viel.
Genau,
ja.
Ne? Experiment vorne in der ersten Reihe funktioniert nicht richtig, baller mal die 10-fache Menge des Zeugs rein, dann haut's immer hin, ja? So ungefähr. Und das sieht man hier auch, ne? Also die höchste Applikationsmenge an Pflanzenkohle hat einfach, was jetzt die organischen Kohlenstoffgehalte im Boden angeht, die Vorräte angeht, hat einfach die größten Effekte. Ne? Das gilt sowohl für Gatow als auch für Bayreuth. Das ist mal das eine, schon nach relativ kurzer Zeit. Ne? Und jetzt im zeitlichen Verlauf stellen wir aber fest, dass diese Vorräte organischen Bodenkohlenstoffs in Bayreuth, na, plus minus relativ konstant bleiben, ne, bei dieser maximalen Applikationsrate. Und in Gartow fallen sie doch relativ schnell wieder ab und sind dann 2021 war der letzte Messpunkt entsprechend wieder auf dem Ursprungsniveau, mehr oder weniger. Ne, das ist mal so ein Befund. Also scheint es ja standörtlich da auch möglicherweise Unterschiede gegeben zu haben. Aber du sagst auch richtig, in Bayreuth eben muss noch irgendwas anderes gewesen sein, weil eben die Kontrolle in den organischen Bodenkohlenstoffgehalten, ne, eben auch ein bisschen angestiegen ist. Oder ja, vielleicht, was weiß ich, günstige Klimabedingungen, hemmende, die den Abbau organischen Bodenkohlenstoffs hemmen oder so. Man weiß es nicht. Ne? Deswegen macht man ja so eine Kontrolle. Ja, das ist ein interessanter Befund und wir müssen uns, glaube ich, erstmal damit beschäftigen, womit dieser Befund eigentlich erklärt werden kann. Also wie erklärt sich das, diese standörtlichen Unterschiede, ne? Und vor allem über den zeitlichen Verlauf des Experiments. Und da hast du ja schon den Graphical Abstract zitiert, den ich hier lobend einmal erwähnen möchte. Dieser Graphical Abstract kriegt von mir, sage ich mal, 0,65 Markus Dotterweich. Markus Dotterweich ist die...
ist unsere offizielle Skala für Abbildungen.
Ja, also ich sag mal so 0,7. Also weil ich finde es wirklich schön runtergebrochen und man kann mit, naja, ich sag mal, mit zwei Blicken alles erfassen, was so im Wesentlichen diskutiert wurde. Und wie ist jetzt die Arbeitshypothese? Die Arbeitshypothese ist, dass der organische Bodenkohlenstoffgehalt gekoppelt ist an die Zugabe von Pflanzenkohle. Das hatte ich andiskutiert, möchte es aber nochmal aufgreifen an der Stelle. Ne? Pflanzenkohle, Moleküle, Pflanzenkohle, Partikel eben mit einer entsprechend sehr großen spezifischen Oberfläche, mit ganz vielen Möglichkeiten an verschiedenen funktionellen Gruppen zu binden. Und eben auch eine Bindung zu erzeugen zwischen dem organischen Bodenkohlenstoff, in welcher Form er auch vorliegen mag, ne? Flüssig gelöst, als Feststoff, als partikuläre organische Substanz, ne? Kann man sich aussuchen, ne? Wenn du auf so ein Pflanzenkohlemolekül triffst, ne, dann hast du echt viele Möglichkeiten, dich da dran zu zecken. Und somit auch einmal wirklich auch chemisch zu stabilisieren, ne? Also irgendwas macht die Pflanzenkohle damit. Und das zweite ist auch eine physikalische Stabilisierung tatsächlich nur durch das Pflanzenkohlemolekül, ne? Weil das Pflanzenkohlemolekül gerade bei kleineren organischen Verbindungen auch in der Lage ist, diese räumlich zu umschließen, ne? Das sind die beiden Mechanismen. Irgendwie ist es aneinander gekoppelt und sonst hätten wir auch nicht diesen Anstieg des Kohlenstoffvorrats, des organischen Kohlenstoffvorrats in beiden Böden gesehen, ne? Initial nach der Applikation.
Genau, der Hauptbestandteil von diesem Pflanzenkohlemolekül ist natürlich auch Kohlenstoff.
Ja,
also genau. Erstmal misst man ja auch den zugegebenen Kohlenstoff direkt erstmal mit.
Richtig.
Der da jetzt reingekommen ist.
Ja, das zählt natürlich auch auf dieses Konto ein. Und die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Standort Bayreuth und Gartow sind jetzt natürlich auch in der Bodenstruktur zu finden. Ja, und das ist einfach ein Diskussionspunkt, der, glaube ich, sehr gut nachzuvollziehen ist, zu sagen, wenn wir die Hauptbodenart Lehm haben, also viel feinkörnigere Bodenpartikel, dann können auch diese feinkörnigen Bodenpartikel natürlich einen physikalischen Schutz aufbauen, sowohl gegenüber den Pflanzenkohlemolekülen als auch gegenüber der organischen Bodensubstanz. Ne? Die umschließen die und schützen sie letztlich vor den Übeltäterinnen und Übeltätern. Das sind nämlich die Mikroorganismen. Die wollen die alle schön wegverstoffwechseln. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der nachvollziehbar ist. Der ist auch in anderen Studien belegt, so wie es diskutiert wird. Ne? Und das ist mal das eine. Ne?
Genau, Sie haben das hier im Graphical Abstract ganz süß dargestellt, da ist dann quasi großes rundes Partikelchen und da sind so ein paar kleine schwarze Punkte drin, das sind quasi die Biokohlepartikel und die sind umschlossen wirklich von dieser lehmigen Textur, was beim Sand einfach nicht passiert. So, die Sandkörner sind an sich schon auch sehr groß Und die können dann die Pflanzenkohlepartikel nicht so einschließen, dass sie wirklich geschützt sind vor Abbau.
Ja, genau. Ne? So, und das leuchtet erstmal ein. Und wenn wir das wissen, dann kann man eigentlich schon sich denken, dass natürlich die Applikationsmenge und vor allem auch die Applikationshäufigkeit von Pflanzenkohle natürlich erheblich an die vorherrschende Bodenstruktur gekoppelt sein muss. Ne? Also in Gartow geht das Zeug einfach, oder dieser Sequestrierungs-, dieser Speicherungseffekt, ne, der ist einfach viel schneller verloren als in Bayreuth. Ne? In Bayreuth ist es ja sogar so, dass die organische Bodensubstanzspeicherung jetzt, da ist das Langzeitexperiment noch gar nicht langzeitig genug. Ne? Also wir können diesen Abfall ja noch gar nicht registrieren jetzt in diesen Daten. Ne? So, also das ist mal das eine. Und das andere, was man aber definitiv auch besprechen muss, ist tatsächlich nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität, und zwar in dem Fall die Qualität der Pflanzenkohle. Und die unterscheidet sich nämlich zwischen den beiden Standorten auch. Das habe ich Schelm gar nicht erwähnt, Mareile, weil ich dir das als Überraschung bis jetzt aussparen wollte. Ne?
Wow.
Weil das müsst ihr, genau, das müsst ihr draußen, wir sind ja auch der Service-Podcast für Landwirtinnen und Landwirte, ne, das müsst ihr da draußen nämlich auch wissen, Pflanzenkohle ist nicht gleich Pflanzenkohle. Es gibt physikalische und chemische Unterschiede zwischen verschiedenen Herstellungsarten. Das ist einfach so, ja, kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen.
Weil ja auch das Ausgangssubstrat ein anderes sein kann. Ne? Es ist ja nicht so, Pflanzenkohle besteht immer aus Resten von, keine Ahnung, Erlen. Mhm. Sondern man kann ja erstmal alles Mögliche an Pflanzenreste pyrolysieren, heißt es so?
Ja, genau.
Einer Pyrolyse unterziehen
und
gucken, was bei rauskommt und wie es sich verhält.
Und nicht nur das, Mareile. Es müssen noch nicht mal Pflanzenreste sein. Du kannst zum Beispiel auch Kacke pyrolysieren, ja.
Und, na schau.
Und daraus lustigerweise Pflanzenkohle machen, weil es heißt ja dann auch Pflanzenkohle, wenn es zur Bodenverbesserung eingesetzt wird. Ne? Also, wenn ihr jetzt noch nicht verwirrt seid, spätestens jetzt, gibt's auch Anwendungen, ne. Aber, ja, ne? Natürlich, das Ausgangsmaterial vor der Pyrolyse spielt natürlich eine erhebliche Rolle. Und wie gesagt, da gab es auch Unterschiede zwischen Bayreuth und Gartow. Und das müssen wir jetzt mal kurz anreißen und uns nochmal reindenken sozusagen. Die Pflanzenkohle in Bayreuth hatte erstmal einen höheren Kohlenstoffgehalt. Ne? Okay, das nehmen wir so hin. Es ist aber auch ein höheres CN-Verhältnis in dieser Pflanzenkohle festgestellt worden. So. Das Verhältnis aus Kohlenstoff und Stickstoff, CN-Verhältnis. Wenn das hoch ist, heißt das, der Kohlenstoff dominiert gegenüber dem Stickstoff. Was ist denn jetzt, wenn das niedrig ist, Mareile? Was hat denn das für eine, jetzt ist bald Valentinstag, ne? Was hat denn das für eine anziehende Wirkung auf Mikroorganismen? Hast du da was im Kopf?
Der Bogen ist aber groß zu Valentinstag.
Ja?
Na dann treffen sich die Mikroorganismen da natürlich zu einem romantischen Dinner. Weil sie in dem in der Pflanzenkohle mit niedrigerem CN-Verhältnis viel besser an den Stickstoff kommen, den sie so lieben, und den dann auch schneller abbauen und dann ein großes Festmahl feiern.
Richtig.
Voller Romantik.
Ja, genau. Ne? Die werden romantisiert, die kleinen Rackerchen, ne? Und wenn Stickstoff da in der Nähe ist, dann schnurpseln die alles weg, vermehren sich wie verrückt. Das kommt nämlich auch noch dazu. Und mineralisieren, also bauen dann haufenweise organische Substanz ab. Und das ist natürlich ein Effekt, der Langzeitspeicherung von organischem Bodenkohlenstoff entgegenwirkt. Ne? Also so ein hohes CN-Verhältnis ist also förderlich tatsächlich für die Qualität der Pflanzenkohle, ne? Im Hinblick auf die Bodenverbesserung, auf die langfristige Speicherung von Bodenkohlenstoff.
Und ja, es auf gibt die Stabilität.
Auf die Stabilität, ne? Ja, also, genau. Ne, ja.
Je höher das CN-Verhältnis, desto stabiler ist es, weil die Mikroorganismen nicht so gut dran knabbern können.
Genau, ne?
Ja. So ganz einfach gesagt.
Richtig, richtig. Ne? Also dieses Pflanzenkohlemolekül ist dann tendenziell stabiler. Und es gibt noch einen zweiten chemischen Parameter, das ist das HC-Verhältnis. Das finde ich auch ganz cool. Also das Verhältnis Wasserstoff zu Kohlenstoff. In der Pflanzenkohle. Und wenn das besonders niedrig ist, dann bedeutet das also, es gibt im Verhältnis weniger Wasserstoffatome, ne? Und das ist einfach auch ein Maß dann für einen höheren Aromatisierungsgrad. Also da gibt's mehr dieser aromatischen Sechsringstrukturen im Molekül. Und die sind einfach mega stabil. Also wenn du ein stabiles organisch-chemisches Molekül bauen willst, dann ist die Sechsringstruktur, die aromatische Struktur eigentlich die Wahl Nummer eins, ne?
Ist ja auch wie Bienenwaben quasi, ne? Also man kennt es ja auch aus anderen Naturformen, so ein Sechseck, solide.
Das ist einfach, da könnte man fast es mit ein wenig gläubig werden, wenn man das so sieht. Na, aber ja, ne, das genauso ist es.
Mir wäre Christoph gerade richtig glücklich.
Ja, das ist wirklich, das macht mich, das macht mich wirklich froh, ne? Aber worauf ich hinaus wollte, ne? Also es ist natürlich nicht nur die Quantität entscheidend, wie viel Pflanzenkohle baller ich darauf, sondern auch die Qualität der Pflanzenkohle, ne? Sprich niedriges hohes CN-Verhältnis, niedriges HC-Verhältnis, ne? Und auch beispielsweise ein höherer Gehalt an Black Carbon, weil Pflanzenkohlegehalt ist auch nicht gleich Black Carbon-Gehalt, und das ist ja ein Begriff, den wir auch noch definieren müssen. Was heißt eigentlich Black Carbon, ne? In diesem Zusammenhang schwarzer Kohlenstoff, ne? Das ist einfach eine Größe, die Bruno Glaser auch, oder eine Begrifflichkeit, die Bruno Glaser auch in den 90er Jahren maßgeblich mitgeprägt hat. Das ist einfach pyrolysierter Kohlenstoff, ne? Pflanzenkohle ist mehr als das, ne? Da sind einfach noch andere chemische Bestandteile drin. Das muss man so sehen, ne? Am Ende einer Pyrolyse steht eben nicht nur dieses polyaromatische System. Da sind noch Aschebestandteile, da sind vielleicht noch Überbleibsel anderer Moleküle drin, ne? Und deswegen kann man nicht 1:1 vom Black Carbon Gehalt auf den Pflanzenkohlegehalt schließen. Aber es gibt da einen linearen Zusammenhang. Und ich glaube, der Umrechnungsfaktor ist irgendwie 2,77. Das ist empirisch belegt, ne? Also man kann quasi vom Black Carbon Gehalt auf den Pflanzenkohlegehalt schließen und das ineinander umrechnen. Und was man jetzt auch machen kann, um diese Qualität der Pflanzenkohle zu überprüfen, habe ich, glaube ich, in unserer Folge Archäologie am Ullafelsen mal angeteased.
Also, so ich schön, erinnere mich.
Ja. Wie analysiert man jetzt eigentlich Black Carbon und vor allem auch seine Genese und seine Qualität, ne? Du zerklopfst einfach chemisch dieses polyaromatische System und das zerfällt dann in viele kleinere Ringstrukturen. Und die analysierst du einfach hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, ja. Genau, man kann sich vorstellen, dieses polyaromatische System zerfällt dann zum Beispiel in Verbindungen, die haben 3-6-Ringstrukturen, ne? Das sind Moleküle einfach mit drei Ringen, mit 4 Ringen, mit 5 Ringen, mit 6 Ringen, und dann haben wir eigentlich alle wesentlichen Strukturelemente abgefrühstückt und die analysiere ich dann, ne? Und stell mal dar, in welchem Verhältnis die zueinander auftreten, ja. Und das ist auch noch so ein Qualitätsindikator tatsächlich für sowohl für Black Carbon als auch für Pflanzenkohle. Wenn ich nach diesem chemischen Zerkloppungsprozess eben höher molekulare Verbindungen übrig habe, vor allem B5-CA und B6-CA, das sind Benzolpolycarbonsäuren mit 5 beziehungsweise 6 Ringen. Dass eben nach diesem chemischen Zerkloppungsprozess hohe B5-CA und B6-CA-Gehalte beispielsweise dafür sprechen, dass das Ursprungsmolekül auch höher molekular war und dadurch eine höhere Stabilität aufwies. Und das haben sie auch noch untersucht, ist auch noch ein Qualitätsindikator gewesen eben für den Standort Bayreuth. Und das in Summe sagt quasi, Quantität und Qualität der Pflanzenkohleapplikation ist entscheidend und zeigt sich auch im Feldversuch.
Ich habe noch eine Nachfrage zum Black Carbon, Christoph. Kann man sagen, dass Black Carbon vor allem schlechter quasi zu verdauen ist für Mikroben? Also je mehr Black Carbon, desto stabiler quasi das Gesamtmolekül.
Auf jeden Fall.
Und desto mehr würden wir davon am Ende nach der Zeit auch noch erwarten quasi.
Ja.
Also dass das so ein schwer umsetzbares Zeug ist, was wir da finden.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Genau, da kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass in Gato auch der Gehalt sehr viel niedriger war. Ne? Also da ist vielleicht so ein Drittel, wenn überhaupt, ja, ungefähr ein Drittel vielleicht von dem Gesamtkohlenstoff ist Black Carbon, während das in Bayreuth ja fast alles war. Also
ja,
auch da wieder ein Unterschied.
So ist es.
Und lohnt es sich zu erwähnen, woher die Pflanzenkohle kommt? Also was sind denn die Ursprungsmaterialien jeweils? Woher sich vielleicht dann auch die Unterschiede erklären.
Das lohnt sich.
Steht auch in der Tabelle. Genau, in Bayreuth ist es Holz,
ja.
Pinewood, also Nadelholz.
Mhm.
Und in Gato haben sie ursprünglich Green Cuts verwendet. Also ich nehme an, so Rasenabfall, irgendwie sowas.
Ja.
Und auch das hat ja schon, kann man sich schon vorstellen, ganz unterschiedliche Eigenschaften, ne? Während so ein Holz ja ganz anders stabil ist als so Gras, Green Cuts, irgendwelche Rasenschnittabfälle.
Ja.
Genau. Also das nochmal zum Thema. Es gibt unterschiedliche Ausgangsstoffe für Pflanzenkohle, die zu ganz, ganz unterschiedlicher Pflanzenkohle führen.
Meile, ich bin sehr froh, dass du das gelesen hast.
Ich bin aufmerksam.
Also das Wahnsinn.
Ja.
Meile, das ist, das kriegt ein Bienchen auf jeden Fall.
Dankeschön. Mag
ja.
Bienchen.
Ich will jetzt nur noch diese Diskussion und damit auch den Graphical Abstract abschließen, weil es gibt natürlich zwischen den Standorten auch noch verschiedene andere Aspekte, die man auf jeden Fall andiskutieren muss, die sozusagen dazu beitragen, dass in Gato diese Langzeitspeicherung einfach schlechter lief als in Bayreuth. Und was man da auf jeden Fall noch mit betrachten muss, ist, die applizierte Pflanzenkohle im Boden, die bleibt ja nicht an Ort und Stelle. Es gibt ja keinen Fixpunkt, da wird die abgesetzt und dann mal ein bisschen eingedrillt und so und dann bleibt die immer dort. Sondern wir haben vor allem vertikalen Transport innerhalb von Böden. Das heißt, es regnet. Wir wissen, in Gato regnet es ein bisschen mehr als in Bayreuth. Das ist jetzt nicht so der Gamechanger, ne? Also irgendwie wird es mit dem Bodenwasser natürlich in tiefere Bodenregionen transportiert. Und es gibt aber auch einen lateralen Transport, also parallel zur Bodenoberfläche relativ. Und der findet vor allem im Kontext von Winderosion statt. Also der Wind pustet natürlich auch Boden weg. Und da würde ich mich tatsächlich auch über einen Hinweis der Autorin in dem Fall freuen. Weil dieser laterale Transport als Destabilisierungsmechanismus ist bei Bayreuth einsortiert. Ich hätte den eher bei Gato erwartet, ne? Weil Sandböden möglicherweise eine höhere Winderosionsanfälligkeit haben. Aber vielleicht, da kommt da nochmal ein Hinweis, ja. So, aber das ist natürlich auch was man betrachten muss. Diskutieren Sie mit und sagen, dass da auf jeden Fall noch Messungen erfolgen müssen, die auch diese Transportmechanismen mit betrachten, ja. Und dann haben wir es eigentlich abgerundet, Mareile. Ne? Also Quantität, Qualität der Pflanzenkohle ist natürlich entscheidend. Die Bodenstruktur ist ganz entscheidend, ja. Und einfach auch Erfahrungswerte. Wie oft muss ich das dann bei meinen Böden ausbringen und applizieren und welche Effekte kann ich daraus ziehen? Und das ist, glaube ich, das, was diese Studie hier als erster Aufschlag einmal liefern kann, oder?
Ja, sehr interessant. Wir können vielleicht noch ganz kurz noch erwähnen, wo wir jetzt den Black Carbon so lange erläutert haben, dass auch der am Anfang ansteigt und in sich auch in beiden Fällen dann aber nach der Zeit, nach diesen 11 Jahren verringert. In Gato aber auch wieder deutlich mehr. Also da wird einfach mehr Kohlenstoff abgebaut als in Bayreuth.
Ja, ja.
Genau. Und die Biokohle wird natürlich auch umgewandelt. Es gibt noch einen Pfad der Metabolisierung, also irgendwelche Umwandlungsprozesse der Mikroorganismen, dass wir das dann eben nicht mehr so als dieses eine Molekül wiederfinden.
Ja, genau.
Sondern da sind, genau, ganz viele Umsetzungsprozesse im Gange. Ja, spannend. Ich muss sagen, ich find's interessant. Und ich verstehe den Punkt, dass man nicht jede Pflanzenkohle an jedem Standort genau gleich anbringen kann. Für die Vergleichbarkeit finde ich es ein bisschen schade, dass es eben auf mehreren Ebenen so unterschiedlich ist. Also dass der Typ der Pflanzenkohle jeweils unterschiedlich ist und dadurch dann eben auch die ganzen Gesamteigenschaften. Und auf mich wirkt es so ein bisschen so, dass Bayreuth oder dieser Bayreuther Standort sowieso ja von der Bodenstruktur schon ein bisschen besser ist und dann auch noch die bessere, in Anführungsstrichen, Pflanzenkohle bekommen hat, die einfach länger stabil ist, wo der Kohlenstoff länger gespeichert wird. Und der arme Sandboden bei Gato, der es eh schon schwer hat, dann noch die Pflanzenkohle erwischt hat, die ja dann auch noch schneller umgesetzt wird.
Das ist ein Punkt, ne? Und das ist auch noch was Wichtiges, was ich in diesem ganzen Zusammenhang erwähnen wollte. Wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass wir Pflanzenkohle wirklich in der Düngung seriell einsetzen, dann ist es kompletter Quatsch, die irgendwo weit weg vom Applikationsort zu produzieren. Sondern wenn du das im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zum Beispiel betreiben musst, dann nimmst du im Optimalfall wirklich das Material in der Nähe, was anfällt, das, was weiß ich, Grünschnitt im Fall von Gato, ne? Oder eben auch Kiefernholz im Falle von Bayreuth, pyrolysierst das an Ort und Stelle, dann fallen nämlich diese Transportwege weg, das sind dann wieder Emissionen, ne? Und dann können wir uns netto das Ganze eigentlich dann auch sparen, ne? Wenn man das weit antransportiert. Und das ist vielleicht auch so eine Limitation, mehr oder weniger, ne? Also du kannst einfach möglicherweise in Regionen, wo mehr Grünschnitt anfällt, das ist jetzt wirklich mal aus der Hüfte geschossen, aber wenn Grünschnitt eine schlechtere Pflanzenkohlequalität hervorbringt, in Kombination mit den sandigen Böden und so weiter, ne, dann ist möglicherweise die Eignung an diesem Standort nicht so groß wie im Vergleich in Bayreuth. Ne? Das sind einfach Faktoren, die man auch mit betrachten muss. Und deswegen vielen Dank an die Autorin dieser Studie für ihre Arbeit und für diesen gelungenen Aufschlag. Ihr wisst ja, wenn ihr das hört, dass ich immer ein Auge drauf habe, was in der Bodenbiogeochemie in Halle so passiert. Und ihr könnt euch sicher sein, dass das Thema hier auch nochmal aufgerufen wird. Aber ich würde sagen, an der Stelle, ich habe den Nerd-Faktor sehr hoch, das lasse ich mal so stehen, Mareile. Ne? Wir haben jetzt wirklich sehr hart abgenommen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Ich habe versucht jetzt, Fachbegriffe, das versuchen wir jetzt immer ein bisschen zu erklären. Ja. Ich hoffe, es war verständlich und ihr habt was mitgenommen. Mareile, mach mal einen Deckel drauf, wa? Das ist schon fortgeschritten.
Ich denke auch.
Mareile, an der Stelle würde ich normalerweise Dankesworte nochmal ausrufen. Ich kann dieses Mal außer den Autoren des Papers niemandem danken. Ist leider keine Knete reingekommen, aber vielleicht das nächste Mal.
Dann danke an dich fürs Vorbereiten. Ach, ne? Nächstes Mal bin ich wieder dran.
Ach, da freue ich mich auch schon sehr auf den Thema.
Auch mal jemand Christoph danken.
Ja, ich war mit den Tränchen verdrückt gerade. Ja. das nächste Mal wird es ja bei dir ein bisschen akustisch, Mareile. Da freue ich mich auch schon sehr drauf.
Endlich. Die mussten wir ja verschieben, die Folge, weil es mich im Dezember nochmal krankheitstechnisch erwischt hat. Aber wir fahren nochmal in die Schweiz.
Cool. Das ist immer eine Reise wert.
Tonlich fahren wir in die Schweiz.
Genau, und wenn wir die Folge aufnehmen, kann ich dir noch die Bodenmikrofone zeigen hier. Das können wir live vielleicht mit einbauen. Ich habe sie noch da, aber der Bodenmikrofonverleih startet bald, Mareile. Es ist nicht
mega
mehr
gut.
Ja, es ist nicht mehr lange hin. Und deswegen an euch da draußen nochmal der Aufruf jetzt exklusiv hier in dieser Folge. Wenn ihr das hört, sagt entweder ich will eine Bachelorarbeit schreiben oder eine Masterarbeit schreiben oder ich will das einfach mal in meinem Institut ausprobieren oder ich bin eine Privatperson, will einfach mal losziehen, Bodenmikrofon. Ihr könnt die bei uns ausleihen. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn einfach mal so formlos Interesse bekundet wird an info@zollkast.de, dass ich so grob weiß, ist das jetzt viel, Mitte, wenig an Interesse. Es haben sich schon ein paar Institutionen gemeldet. Aber noch
sehr schön.
Das Urwaldforstrevier zum Beispiel und auch ein Künstler zum Beispiel hat sich auch gemeldet. Das sind alles Anwendungsbereiche. Also gerne info@zollkast.de mal kurz Interesse bekunden, das ist überhaupt kein Problem. Darüber hinaus ist diese E-Mail-Adresse gut, um Feedback, Anmerkungen oder Ideen an uns loszuwerfen. Werft sie uns entgegen, wir fangen sie auf und arbeiten sie ein. Ihr könnt das auch in den sozialen Medien, zum Beispiel auf Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn machen. Und an der Stelle würde ich sagen, wir moderieren die Folge jetzt ab und sagen, das war Zollkast Folge 131 vom 12. Februar 2025. Und Mareile und Christoph sagen an der Stelle mal Tschüssi.
Bis bald.
Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf sollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.